Aubameyang gegen Azpilicueta. Und Anthony Taylor entscheidet Elfmeter. Ball ist freigegeben. Und Aubameyang gleicht aus. Wie immer, auf ihn ist Verlass. Und Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, klasse! Aubameyang! Fantastisch! Erster für 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang ist eine falsche Bank.
FA Cup Titel Nummer 14 durch zwei Tore unserer Nummer 14. Was war und was sein wird in dieser Episode 143 vom German Gunners Podcast. Wir analysieren unseren Triumph im FA Cup und blicken auf die nächsten Tage und Wochen voraus. Was passiert in der Sommerpause bei Arsenal? Wie immer an den Mikrofonen in Berlin bin ich Felix und in Münster sitzt Christian, immer noch angetrunken und siegestaumend.
Ja, siegestaumeln, angetrunken nicht mehr. Du warst ja 2 Minuten zu spät zur Aufnahme, also von daher.
Ja, ich musste noch ausnüchtern von Samstagabend.
Ja, definitiv ein oder zwei Bierchen wert gewesen, der Sieg. Das kann man wohl sagen, auch wenn man die Bilder dann noch vom Emirates gesehen hat. Also ja, da ist wohl noch einiges geflossen.
Das ist richtig. Ich habe ja während des Spiels gar nichts getrunken, sondern nur Wasser, weil die Aufregung eh schon und Anspannung zu groß war. Da habe ich dann irgendwie auf ein Bier verzichtet. Ja. Hatte auch kurz überlegt, ob ich noch morgens um 5 zu Meckes gehen soll und so ein Selfie machen soll wie Torreira, aber dachte so, ach komm, nee.
Versteht hier keiner, ja. Ja, aber das war wirklich witzig, ja.
Sehr interessante Restaurantauswahl zu später Stunde, aber das kennt man von früher, ne? Also wenn man halt gefeiert hat nachts, dann ist man früher zu McDonald's gegangen oder zu Burger King. Offensichtlich ist diese Tradition wieder aufgelebt.
Ja, ist ja nicht, aber auch an diesem Wochenende 50% auf gewisse Restaurantketten in ganz England oder fängt das erst heute an?
Ja, es kann sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es diese Aktion irgendwie gibt. Ich denke, Torreira wird auch den vollen Preis bezahlen können.
Wahrscheinlich haben sie es umsonst gekriegt, unterm Strich, je nachdem, wer da serviert hat.
Das stimmt, ja.
Aber scheint halt dann tatsächlich eine ganz gute Feier noch gewesen zu sein im Anschluss an den Triumph da in Wembley und das, was da schon an Champagner versprüht worden ist.
Die aus meiner Sicht drängendste Frage ist, ich weiß nicht, kennst du beim Arsenal Player diese meistens so 5-6 Minuten lang Videos, wo die halt bei 3 bis 4 Fangruppen Familien sind.
Ja, das war
wo die
super
das dann
mit der,
gucken.
Mit der Oma.
Ich frage mich, ist das wirklich so oder ist das jetzt gespielt?
Also ich glaube.
Weil zum Beispiel die eine Freundin von dem Arsenal Fender, der ist so noch so ein junges Pärchen, glaube ich, dabei.
Ja, genau.
Das ist so unrealistisch. Das kann nicht wahr sein. Also, wobei ich wiederum denke, dass mit der Oma und dem Enkel ist es, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Ja, das ist sensationell gut.
Ja, weil die, vor allen Dingen, die Oma ist halt so störrisch ruhig und ist immer nur darauf bedacht, dass nichts umkippt und auf dem Teppich
aufgeht. Ja, und der hat ja jetzt, ich habe das vorhin das Video gesehen, der hat ja doch irgendwie auch das Bierglas in die Luft geworfen.
Nee, also, ach, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das gestellt ist. Das ist halt, glaube ich, einfach nachher nur gut zusammengeschnitten. Das denke ich schon. Aber gestellt ist es, glaube ich, nicht. Also, wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das angucken. Ich glaube, es ist auch frei verfügbar. Das ist wirklich sehr, sehr witzig.
Ja, jedenfalls, also das bei diesem jungen Pärchen, das finde ich immer sehr unauthentisch quasi. Es ist also das mit der, wie gesagt, das mit der Oma und auch, da gibt es, glaube ich, noch so 2 Freunde, die zusammen gucken. Das ist auch immer extremst lustig. Aber es hat schon was. Aber ich glaube, ich würde das gar nicht machen. Also ich bin gespannt, was kriegen die denn dafür, dass die sich da filmen lassen?
Ich glaube gar nichts. Also ich könnte es, glaube ich, auch nicht, weil ich auch, ich weiß ich nicht. Also ich habe mich, glaube ich, das ganze Spiel nicht von einer Sitzposition entfernt. Also Das ist halt so, das mache ich sehr
oft. Die letzten 10 Minuten stand ich vorm Fernseher.
Ja, ich habe halt, es ist oftmals dann so, weiß ich nicht, kennst du das? Es ist halt so ein Spiel, es ist halt eng und irgendwie, es funktioniert gerade alles und du denkst dir ganz insgeheim, na eigentlich hat es
ja, man zählt runter.
Ja, und man hat es halt irgendwie damit zu tun, dass ich gerade richtig sitze und ich darf mich jetzt nicht bewegen. Das ist halt totaler Schwachsinn ist.
Aber, das ist wirklich Schwachsinn.
Irgendwie so hat dieses Gefühl hatte ich und ich habe da völlig verharrt in dieser Sitzposition, ich hatte schon eingeschlafene Füße und alles. Ich habe gedacht, jetzt muss langsam mal Schluss sein. Und dann zog und zog sich das. Und dann Pedro auch noch. Und ich habe gedacht, das gibt doch alles gar nicht. Irgendwie lange soll ich denn hier noch sitzen?
Ich war eigentlich relativ zuversichtlich, denn ich bin dann irgendwann nur aufgestanden und bin so hin und her gelaufen, immer vorm Fernseher.
Ja, ne, ich hatte halt
gedacht. Ja, aber es ist, wie gesagt, da ist ja auch insgesamt ein angespannter Tag. Ich glaube, die Zeit davor war eigentlich fast schlimmer als beim Spiel sozusagen. Gehen wir es vielleicht mal chronologisch durch.
Ja, gerne.
Das kann man ja mal machen. Aufstellung, eigentlich wie von uns angekündigt, beziehungsweise auch schriftlich verkündet, mehr oder weniger die exakte Aufstellung wie im Halbfinale gegen Manchester City, nur dass eben Mustafi nicht verfügbar war und dafür Holding gespielt hat. War eigentlich alles zu erwarten, hat mich nicht überrascht. Vielleicht Maitland-Niles für Saka auf der linken Seite einen Ticken Überraschung.
Ja,
hatte sich aber auch angekündigt, weil Saka wenig gespielt hat in den letzten Wochen. Ich glaube, da wird man auch so ein bisschen, wie heißt das so schön, neudeutsch, Belastungssteuerung betrieben haben.
Ja, und ich für mich auch nicht so überraschend sofort, weil Maitland-Niles gegen City schon wirklich da reingekommen ist, gut gemacht hat. Und ich glaube, das war dann auch so ein psychologisches Ding. Das passte dann halt auch in der Spielerwahl für Arteta halt. Und im Endeffekt hat es genau so wieder funktioniert, wie auch gegen City auch schon.
Ja, und gruseliger Start, wobei wir eigentlich die erste gute Aktion hatten, wo Maitland-Niles sich auf der linken Seite durchsetzt, eine Flanke macht, aber der Kopfball von Aubameyang dann doch ein paar Meter neben das Tor geht, aber dann kippte es sehr schnell und man musste sich Sorgen machen, weil wir im Mittelfeld nicht da waren und Chelsea dann eigentlich verdient 1-0 in Führung geht und gut, Martinez musste noch zweimal halten, waren aber auch jetzt, wo ich sagen würde, Bälle, dass ich erwarte, dass er die hält, aber so nach 7-8 Minuten hätte man auch denken können, oh, das könnte ungemütlich werden in der ersten Hälfte.
Ja, wir hatten gar keinen Zugriff. Also insbesondere im Mittelfeld. Chaka hatte keinen Zugriff. Wir standen irgendwie gefühlt zu weit weg. Die Lücken waren einfach zu groß, sodass halt Chelsea eigentlich relativ leichtes Spiel hatte. Und das 1-0 war ja eigentlich auch ein Abbild dessen. Also wir haben halt den ersten Pass nicht unterbunden. Dann haben wir im Zentrum nicht wirklich gut unterbunden und die Flanke konnten wir auch nicht wirklich gut verhindern. Also das war eigentlich genau das, was wir alles falsch gemacht haben und ich finde, wirklich besser geworden ist es tatsächlich dann wieder nach der ominösen ersten Trinkpause, wo Arteta nochmal justieren konnte.
Man sehnt sich dann immer zur Trinkpause hin, wo man denkt, oh, lass es doch jetzt mal unter, oder irgendeine Verletzungsunterbrechung, wo man sich halt sammeln kann.
Ja, also,
weil das nutzt er ja auch als wirklich taktische Anweisung, wie quasi beim ja, wie so eine Timeout beim Basketball oder irgendwie beim Football eben Wechsel der Lines. Es ist gar keine Trinkpause mehr. Es ist vielmehr eigentlich bei Arsenal eine taktische Auszeit, aber auch von anderen mittlerweile ja so.
Ja, es waren ja erst teilweise Beschwerden von einigen Trainerkollegen, aber mittlerweile machen es relativ viele. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Trainergeneration, glaube ich. Also es ist dann teilweise schon erkennbar, aber man sieht ja, es hilft ja. Also es ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass Arsenal nach einer solchen Trinkpause besser gestanden hat, besseren Zugriff bekommen hat und dann auch selbst eigentlich eher das Spiel diktiert hat. Also klar kann man sich halt wieder drüber unterhalten, hatten wir jetzt die absolut super kreativen Momente, aber wir haben halt von einer Anfangsphase, in der wir ja, so gut wie kein Ballbesitz hatten, indem wir Bälle schnell verloren haben, dann relativ schnell das Ganze in so eine Konstellation gedreht, wie wir es auch schon gegen City gesehen haben, wo wir viel vom Ball halt auch dann nachher kontrolliert haben und auch effektiv kontrolliert haben, sodass das eigentlich dann schon eigentlich ein 1:1 Ergebnis, glaube ich, dann der taktischen Justierung oder vielleicht wieder der Einjustierung gewesen ist von Arteta, weil ich glaube nicht, dass er ein anderes System plötzlich vorgegeben hat. Er hat, glaube ich, nur noch mal eben alle Jungs irgendwie im Oberstübchen gerade gerückt, was man eigentlich vorher besprochen hatte, was eigentlich auch bitter ist, aber naja, scheinbar war es notwendig.
Gut, Druck war natürlich auch da. Also in der Theorie kannst du halt alles vorher besprechen und musst es dann auch praktisch umsetzen können. Aber wenn dir da so ein bisschen der Kopf im Weg steht, kennen wir ja bei unseren Spielern. Naja gut, die Trinkpause hat halt so ein bisschen den Rhythmus von Chelsea unterbrochen. Deswegen kann ich durchaus auch die Kritik so ein bisschen verstehen, dass es eigentlich so eine unnatürliche Pause in einer Halbzeit ist, die für die Mannschaft, die eigentlich ganz gut im Spiel ist, so ein bisschen eben den Takt dann verloren gibt quasi. Wobei wir fairerweise auch sagen müssten, dass wir eigentlich so ab der Viertelstunde, also auch schon vor der Trinkpause, besser ins Spiel kam. Man hatte, als wenn irgendwie Chelsea so den Eindruck hatte, ah, wir ziehen uns ein bisschen zurück und pressen nicht mehr ganz so hoch und intensiv. Das hat uns dann irgendwie eher genutzt. Wir hatten eigentlich ja schon fast den Ausgleich durch Pepe, wo irgendwie die Fußspitze von Maitland-Niles im Abseits steht.
Ja, übrigens ein sehr guter Schuss gewesen, ja.
Ja, war halt abseits. Also das fand ich jetzt unstrittig. Ja, ja. Und wurde auch sehr schnell gesehen. Also die Fahne ging da dann komischerweise sofort hoch, als der Ball quasi berührt wurde. Und dann aber der Ausgleich nach der Trinkpause. Langer Ball von Tierney auf Aubameyang, der sich gegen Azpilicueta durchsetzt. Beziehungsweise, naja, profitiert davon, dass halt dass der eben dem Stellungsfehler so ein bisschen gibt oder schlecht positioniert, würde man beim Verteidiger sagen. Ja, und dann, Kontakt ist da. Es ist jetzt nicht so, dass Aubameyang irgendwie megamäßig umgeworfen wird, aber es reicht halt aus. Von daher.
Bei der Geschwindigkeit reicht das aus, heißt es doch immer so.
Ja, genau. Nee, er hat ja auch gezogen und gehalten oben und drückt ihn halt so ein bisschen runter, weil er ja auch gemerkt hat, er ist in der schlechteren Position. Es geht eigentlich nur so. Von daher Elfmeter vertretbar.
Ich fand auch, also die Foul-Entscheidung fand ich auch überhaupt nicht diskutierbar. Entscheidend war halt oder wichtig halt, dass Aubameyang sich noch so lange hat auf den Beinen gehalten, bis er im Strafraum war.
Er ist ein Profi.
Also das war ja dann noch die Frage, warum der Videoassistent das nicht nochmal angeguckt hat. War es jetzt schon drin oder noch draußen? Ich glaube, das war auch im Endeffekt auch nachher unstreitig, aber ist natürlich wichtig, ne? Also das macht halt dann den Unterschied aus zu Elfmeter oder Freistoß.
Ich glaube, die haben auch nochmal geguckt, ob gelb oder rot. Da gibt es ja jetzt offensichtlich auch so eine neue Regelung, dass es nicht mehr zwingend diese Dreifachbestrafung gibt. Im Sinne von rote Karte, Platzverweis und Elfmeter. Oder also dann möglicherweise eben, dass du halt sozusagen drei Nachteile am Ende dann hast. Dadurch, dass es da jetzt offensichtlich wo mehr Spielraum gibt, hat halt irgendwie Anthony Taylor gesagt, das ist gelb, weil ist jetzt nicht das glasklare Vereiteln einer Torchance war, weil eben eventuell auch noch jemand verteidigen konnte von Chelsea, weil halt auch noch ein Verteidiger im Strafraum war, aber es ist halt sozusagen faul gewesen, deswegen halt gelb, weil, und kann man jetzt drüber diskutieren, es ist halt dann aber immer Auslegungssache, ist ja durchaus auch die Möglichkeit gegeben hätte, an den Ball zu kommen. Also es war halt ballführend in dem Sinne. Von daher denke ich, geht die gelbe Karte okay noch. Ich meine, wir haben es bei uns auch schon anders gesehen in dieser Saison, also genug andere Beispiele, wo David Lewis zum Beispiel eine rote Karte bekommen hat für so eine, wo ich jetzt sagen würde, eher ähnliche Situation, wobei das vielleicht gegen Chelsea damals einen Ticken stärker noch als das Vereite in einer klaren Torchance anerkannt werden kann. Aber gut, wie gesagt, das ist immer Auslegungssache. Ich hatte da jetzt irgendwie kein größeres Problem, als ich die Regel dann gesehen hatte, dass man da irgendwie auch auf gelb entscheidet. Gut, dann Ausgleich, dann eigentlich dominante Phase von uns, ohne aber so richtig viele Torchancen rauszuspielen. Wir hatten den einen Freistoß von Lacazette noch. Ansonsten generell eigentlich auch in der zweiten Halbzeit überwiegend ja, gutes Spiel von uns. Also in dem Sinne, dass wir es jetzt auch verhindert haben, dass Chelsea zu massenhaft Torchancen kam. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir kreativ quasi Chancen am Fließband produziert haben, als wie so eine, wie so ein ruhiges Tier, das abwartet und dann einmal zubeißt, was gereicht hat.
Ja, ich
habe. Wobei man hier fairerweise auch sagen muss, dass wir natürlich ein bisschen profitiert haben, auch von der Pulisic-Verletzung.
Absolut. Also ich muss.
Da hat man dann schon gesehen, dass bei Chelsea offensiv gar kein Tempo mehr war, also gar kein Drive. Das also, kam dann erst wieder mit Pedro rein und da war es zu spät.
Genau, also Pulisic, die Verletzung hat uns sicherlich nicht geschadet, weil ich ihn auch in der ersten Halbzeit nicht nur wegen dem Tor, sondern auch ein paar anderer gefährliche Situationen definitiv als den besten Offensivspieler erachtet habe und ich schon erwartet habe, dass er in der zweiten Halbzeit da auch nochmal Akzente setzen kann. Also das war sicherlich für uns.
Und er ist so viel schneller als alle wir da hinten, also es ja, war besorgniserregend.
Also er hat wirklich eine sehr, sehr hohe Grundgeschwindigkeit schon und naja, dass wir kreativ jetzt nicht so viel produzieren werden, habe ich auch nicht erwartet. Also das ist im Endeffekt genau das, was ich auch irgendwie mir so oder mir so vorschwebte, wie das halt läuft, wie ja dieses Versuchen in so einer Partie irgendwie dann killermäßig das Ganze ja dann für sich zu entscheiden. Und so wie es im Halbfinale der öffnende Pass auf Aubameyang war, war es diesmal die ja eigentlich einleitende, entscheidende Situation von Bellerin, der halt mit einem schnellen Tempostoß durch die Mitte den Ball halt zu Pepe kriegt, ein bisschen glücklich natürlich im Rahmen dieses Zweikampfes und dann halt die Situation erst eröffnet. Und der Abschluss natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, der ist absolute Weltklasse. Aber das war wieder diese eine Situation, wo wir dann wirklich eiskalt zugeschlagen haben. Also eigentlich irgendwie eine Qualität, die sich zwar jetzt in Halbfinale und Finale irgendwie gezeigt hat, die wir aber ansonsten eigentlich eher nicht so auf unseren Fahnen bisher stehen hatten. Aber passend natürlich dann zu der Tatsache, dass wir momentan halt wenig kreativ selber produzieren können und eigentlich eben auch genau die Situation angewiesen sind, was wir wieder mal da an der Stelle echt gut gemacht haben. Und das kann keine Dauer- und Endlösung sein. Ich glaube, das ist auch nicht das Ziel von Arteta, aber unter der Prämisse, dass wir da halt momentan Probleme haben, das Optimale, was du halt dann spielen kannst, wenn du es in der Weise ausnutzt.
Wie eine Forelle, die so durch den Fluss schwimmt und dann zuschnappt, völlig unerwartet. Ich glaube, das war auch so unsere einzig richtige, gut herausgespielte Chance im zweiten Durchgang. Aber gut, ist ja egal. Also dann, ich meine, es ist effizient. Man muss dann halt auch die Situation sich erspielen und man muss sie dann halt auch nutzen. Wenn du halt, wie Aubameyang, du hast es gesagt, jemanden hast, der solche Chancen halt auch verwertet, dann ist es halt so. Ich hatte, oder andersrum, ich hatte in der ersten Halbzeit so ein bisschen den Eindruck, dass Xhaka so ein bisschen neben sie steht, aber irgendwie auch Bellerin. In der ersten Halbzeit, weil ich dachte, ey, wo ist er denn und was macht er denn und ist er langsam und schlechtes Timing und irgendwie immer einen Tick zu spät dran. Der Run war halt aber entscheidend, weil man halt gesehen hat, und das haben wir eigentlich viel zu selten gemacht, gut, wir haben auch schlichtweg die Spieler nicht dafür, wenn du halt mit Tempo auf diese Chelsea-Mannschaft zuläufst, dann geht es denen ähnlich so wie uns in der ersten Halbzeit gleich zu Beginn, dann können die da auch nicht mit umgehen. Und hast ja halt gesehen, dass, ja, was weiß ich, 2, 3 Spieler orientieren sich dann zu Pepe hin. Der kann halt den Ball schlagen. Und bei Aubameyang ist zwar halt Zuma, aber das ist ein 1-gegen-1. Und idealerweise willst du sowas halt nicht haben im Strafraum. Und das haben wir eigentlich ist es so schade, dass wir das viel zu selten in der zweiten Halbzeit, gut, wir mussten es dann nicht, aber eigentlich ist es schade, dass das nicht eher forciert haben.
Ja, ich glaube aber, dass es halt in einem Finalspiel auch noch eine besondere Situation ist, in der du halt natürlich hinten nicht viel öffnen willst, du willst da nicht viel anbieten, auch unter der Voraussetzung, dass du weißt, okay, wir sind vielleicht nicht so unanfällig im Rahmen der Abwehr und da hoffst du natürlich auf solche Szenen. Ich glaube, das ist final, ist nicht so final untypisch, ein solches Verhalten. Natürlich, wenn du in einen gewissen Rhythmus kommst, dann kannst du auch mal ein paar mehr Tore produzieren. Also ist ja beispielsweise vor ein paar Jahren gegen Villa war es, meine ich doch, ne? Wir haben 4-0 gewonnen, oder?
2015, ja.
Ne? Also das ist halt manchmal auch situationsbedingt, auf was für Teams aufeinandertreffen. Also ich denke mal, wenn wir weiter in der Entwicklung sind und auch sicherer sind im Passspiel, was Kreative angeht im Mittelfeld, werden wir auch sowas mehr forcieren können, weil wir dann mehr Optionen haben, diesen Druck halt auch auszuüben jetzt auf die gegnerische Abwehrreihe. Das war halt, glaube ich, oder das saß halt nicht drin. Also das, denke ich mal, ist der Hauptgrund, warum wir da nicht weiter und stärker rangegangen sind. Weil man natürlich, klar, wenn du ein drittes machst, dann sieht die ganze Sache am Ende hinten raus natürlich viel entspannter aus.
Lacazette hat da auch nicht seinen besten Tag. Also so gerade so dieses Beihalten, Link-Up-Play hat nicht so ganz gut funktioniert. Oder anders formuliert, der wurde auch nicht so idealtypisch eingesetzt. Aber wie gesagt, klar, ich meine, du hast am Ende gewonnen, hast du die Argumente auf deiner Seite. Man muss fairerweise auch sagen, dass wir durchaus ein wenig Glück hatten mit den Schiedsrichterentscheidungen. Über die erste gelbe Karte von Kovacic muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Die war absolut berechtigt. Die zweite ist schon sehr hart, aus meiner Sicht. Also sagen wir mal so, wenn Xhaka bei Mike Dean in der Situation gewesen wäre, hätte er natürlich sofort gelb-rot bekommen.
Er hätte schon beim ersten Foul glatt-rot bekommen.
Ja, wahrscheinlich das. Aber die hat mich auch gewundert, dass VAR da nicht überstimmt hat und gesagt hat, ist eigentlich eine klare Fehlentscheidung, weil ist sehr schwierig, aber ich fand also sehr hart, sehr, sehr harte Entscheidung. Ja. Thema Fingerspitzengefühl des Schiedsrichters. Ja. Dann diese Situation mit Martinez da, wo er den 16er verlässt, wobei da gab es ja keinerlei Auflösung der Situation. Deswegen auf solche Standbilder, die irgendwie in Pixelmatch sind, verlasse ich mich nicht. Und wir hatten noch eine Situation kurz vor Schluss, wo ich glaube, Petro fault, war es Petro?
Ja, kurz
vor dem 16er. Und wo man auch denkt, hui, da war wenig Ball dabei und viel Körper. Hätte es auch einen Freischuss geben können. Und gut, hat es halt nicht gegeben, aber das waren halt auch nochmal die Chancen. Und dann gab es noch eine gefährliche Situation, wo, wer war es?
Wo Petro sich auch verletzt hat, meinst du denn da?
Ja, genau, die Situation, ich glaube, im Laufduell mit Holding war es, dann Martinez sehr gut rausgekommen ist.
Genau, das war im Endeffekt war das so gut wie die letzte Aktion.
Kurz vor Schluss, wo er dann sozusagen noch länger behandelt wurde, weil, glaube ich, sah irgendwie nach einer ausgekugelten Schulter oder so aus.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Genau, aber sonst muss man jetzt auch fairerweise sagen, hatte Emi nicht so viel zu halten, das ganze Spiel über.
Nee, Chelsea hat jetzt nicht irgendwie was abgebrannt, dass sie sich quasi jetzt grämen müssten, so viele Torchancen vergeben zu haben. Also das kann man nicht sagen. Gut, es ist halt immer die Frage, haben wir halt so wenig zugelassen? Hat Chelsea so wenig kreiert? Ich denke mal, die Wahrheit liegt da sicherlich auch in der Mitte, weil wir haben zwar gut gestanden, aber Chelsea hat sicherlich auch nicht wirklich viel, bis auf in der ersten Phase der ersten Halbzeit, an Schwung gebracht. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man halt, wie gesagt, Pulisic verletzungsbedingt ausgeschieden ist. Aber insgesamt war es natürlich, wenn man es nachher in einer neutralen Betrachtung betrachtet, nicht so viel an Chancen, ändert natürlich nichts daran, dass man wie gebannt und völlig starr vor dem Fernseher ist, weil man natürlich immer damit rechnet, dass noch irgendwie mal so ein Ball hinten reinrutscht und dann steht es halt 2-2. Ne? Also ja, das ist halt immer das Thema, aber wirklich viel Hochkarätiges hat Chelsea tatsächlich nicht angeboten.
Nee, also man muss auch dann sagen, dass gut, klar, Giroud ist dann vom Platz gegangen, glaube ich, für Abraham oder Hudson-Odoi. Ja. Von denen kam ja gar nichts.
Nee, ich habe halt, wo ich immer Angst hatte, war dann halt Fernschuss Ross Barkley, dass er dann mal irgendwie tatsächlich mal wieder einen auf Fuß kriegt, seit irgendwie x Jahren. und den oben in Winkel zimmert. Also das war immer so meine Sorge. Ich habe immer gedacht, bitte Schussbahn zumachen, nicht irgendwie dann zweiten Ball oder sowas. Das war das, was ich irgendwie so die ganze Zeit als Hauptgefahrenpunkt dann gesehen habe. Und Giroud, ja, gut, viel hat
er. Es gibt dieses eine Video auf Twitter, wo er von David Luiz, glaube ich, so ein bisschen gedrückt wird, wie er quasi wie so ein Baumstamm umfällt. Ja. Also wobei, man muss fairerweise sagen, das tut, glaube ich, auch echt weh, wenn du quasi auf sozusagen in Spannung gehst, um den Kopfball zu machen oder einen Ball anzunehmen. Du kriegst dann sozusagen so einen kleinen Schubser von hinten. Aber gut, ich meine, Giroud, wie wir ihn kennen, mit der super Vorlage zum 1-0 für Chelsea, aber sonst auch blass in solchen wichtigen Spielen.
Ja, definitiv blass gewesen. Also die Vorlage war Standard Giroud. Also man hätte sich ja schon fast erinnern können an die Vorlage damals für Ramsey zum Siegtor 2014. Aber ja, es reihte sich so ein bisschen ein in die übrigen Offensivbemühungen, die es danach gab.
Ja, und so viel schlechter sind wir dann auch personell, glaube ich, gar nicht, was Chelsea angeht. Das Problem ist halt einfach, die waren halt in der Liga 3 Lichtjahre vor uns. Das ist halt das Frustrierende.
Ja, muss man so sehen. Aber ich glaube, das ist halt vieles zusammengehangen hat, auch mit der ersten Saisonhälfte, wenn man halt überlegt, die Mannschaft, die den Pokal gewonnen hat am Samstag, ist die Mannschaft, aus der Unai Emery im Endeffekt bis, wann ist er gegangen?
November.
Nichts, auch wirklich gar nichts rausgeholt hat, ne, oder rausholen konnte. Das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Ne? Ich meine, klar, dann hast du natürlich ein extremes Defizit im Rahmen der Liga, das musst du dann halt aufholen. Wenn man überlegt, dass wir um den Jahreswechsel herum teilweise gezittert haben, dass wir nicht in den Abstiegsstrudel gehen, dann weißt du, wo du dahergekommen bist. Und wenn du dann im Vergleich Chelsea relativ konstant immer gepunktet hast, zwar auch deine Schwächephasen hattest, aber dadurch halt, dich immer in diesem Dunstkreis dieser Champions-League-Plätze aufgehalten hast, bist du natürlich unterm Strich halt schlichtweg besser und weiter oben. Also das ist dann auch okay auf die Liga gesehen. Da habe ich auch kein Thema mit. Ich meine, da müssen wir wirklich kleine Brötchen backen und ganz stark an uns arbeiten. Aber in dem einen Spiel, wie gegen City schon oder in der Liga gegen Liverpool und jetzt gegen Chelsea im Finale, mit dem richtigen Trainer, mit der richtigen Aufstellung und der entsprechenden Einstellung der Spieler, ist das möglich gewesen.
Es ist jedenfalls sozusagen das bestmögliche Ende einer eher unbefriedigenden Saison. Ich finde sozusagen die Trophäenübergabe von Aubameyang beziehungsweise sozusagen die Feierlichkeiten da mit dem Pokal, das fasst die Situation ganz gut, ja, und die Saison insgesamt ziemlich gut zusammen. Ja, aber man hat halt gesehen, dass sich alle gefreut haben und ich glaube auch schon, dass da sehr, sehr viel Druck auch intern war, dieses Spiel irgendwie gewinnen zu müssen, um es wirklich so drastisch zu formulieren, weil da doch relativ viel dranhängt, sowohl finanziell als auch vom Status sozusagen. Und der Verein, man muss halt auch mal sagen, der Verein hat jetzt in den letzten 6 Jahren 4 Titel geholt. Zwar nur nationale Pokaltitel, aber sind halt Titel und das macht sich immer ganz gut, im Sinne auch von Vermarktung etc. pp. Deswegen war das, glaube ich, insgesamt schon sehr, sehr wichtig. Und damit sind wir quasi sozusagen ein bisschen im zweiten Teil dieses Podcasts. Als Standing für Arteta, das Standing hat das jetzt nochmal enorm erhöht, quasi innerhalb seines ersten halben Jahres gleich den Titel zu holen mit einem, wo ich sagen würde, nicht einfach ein Programm bei Sheffield United, gegen Man City, gegen Chelsea. Das ist schon ziemlich gut. Und gut, es sichert immerhin die Europa League, die ja irgendwie dann doch wo Ende Oktober erst losgehen soll, wenn ich das richtig gelesen habe. Und es bringt natürlich ein bisschen mehr Geld in die Kassen quasi. Von daher, wie gesagt, optimales Ende einer nicht optimalen Saison. Ja, was können wir erwarten von den nächsten Tagen und Wochen? Ich werde erstmal eine Fußballpause machen. Ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie noch Champions League und Europa League Beachtung schenke und habe dann heute Nachmittag irgendwie in der Kaffeepause mal kurz drauf geguckt, wer eigentlich spielt und dachte so, ach komm, nee, warum?
komm, nee.
Soll. Nee, ich denke mir auch so, Finale vielleicht nochmal, aber
also was
irgendwie,
irgendwie
hat es dann doch sehr gezerrt, die Saison, und es geht halt auch am 29. August für uns schon wieder los.
Ja, also ich habe es ja gestern so salopp oder auch nach dem Spiel geschrieben, also von der, ich bin fertig von der Saison, und das muss man wirklich sagen. Also es war also wirklich emotional mit allem versehen, und am Ende mit diesem absoluten Highlight wieder, ich gebe dir recht, Titel sind das, was am Ende zählt. Was nutzt es mir, wenn ich irgendwie in der angeblich besten Zeit des Vereins halt nie einen Titel hole und in der scheinbar schlechtesten Zeit seit Jahren vier Titel hole? Das ist halt, da sprechen die Titel halt für sich. Das ist einfach mal ein Fakt. Und da muss man jetzt mal schauen.
Das sowieso absolut Beste noch an dem Sieg ist, dass die Spurs jetzt quasi
in die Quali müssen.
In die Quali müssen. Also als wenn es irgendein Fußballgott gemalt hätte.
Ja, noch besser wäre gewesen, wenn sie einen Platz weniger gewesen wären und rausgeflogen wären. Das wäre noch geiler gewesen. Aber naja, also ich werde sicherlich, was ich auf jeden Fall gucken werde, ist morgen das Finale der Championship.
Das ist richtig. Also das ist dann mein letztes Spiel.
Das stimmt. Da bin ich sehr interessiert dran, weil ich es cool fände, also egal welcher der beiden Vereine hochgeht, ich meine, Brentford wäre natürlich irgendwie schon schön, weil ich weiß gar nicht, seitdem ich Premier League verfolge, ist es zwar schon lange, aber ich wüsste jetzt nicht, dass sie da mal in der Premier League gespielt haben.
Nee. Sind auf alle Fälle ja alles mehr oder weniger Heimspiele für uns,
richtig,
kurze Reisewege.
Genau, Fulham ist aber auch immer sehr schön, da war ich auch schon mal. Also das gucke ich einfach, und dann werde ich halt also Europa League, das werde ich mir komplett knicken, und Champions League werde ich erst im Rahmen vielleicht dann sehr interessante Ansetzungen vielleicht mal reinschalten, aber für mich wichtig in dem Rahmen jetzt bis wirklich dem kurzen Zeitraum, den du ja auch gerade schon beschrieben hast, was passiert bei Arsenal, was sind jetzt die quasi direkten Folgen dieses FA Cup-Gewinns, kann man Aubameyang verlängern, wen gibt man ab, wen holt man dazu? Ich glaube, da werden wir genug zu tun haben, das Ganze quasi auf Spur zu halten, alles mitzubekommen, irgendwie für die Leser, für die Hörer aufzuarbeiten, sodass ich jetzt nicht zwingend dann, sag ich mal, 23 Spiele in 19 Tagen gucken muss. Und ja, ist ja
was,
so.
Was ist der Hashtag?
Ja, also das
irgend ist halt sowas mit
ja, wie auch immer. Also da gibt's, wie gesagt, morgen Championship, das ist für mich gesetzt, aber der Rest, der wird dann situativ reingestreut.
Ich glaube, da nehmen sich auch ganz viele Ligen so ein bisschen. Gut, im Endeffekt ist man ja ein bisschen sind die Ligen ja ein bisschen gefangen aufgrund der Situation jetzt einfach. Aber ich glaube, also dieses sehr Geballte jetzt, ich glaube, da nehmen sich die Ligen sehr, sehr viel der Attraktivität eigentlich ihres Wettbewerbs, weil ich glaube auch einfach, die Fans haben nicht so viel Zeit, alles zu gucken. So auch die NBA, die das ja jetzt durchprügelt. Die NHL ja noch viel schlimmer. Und es ist halt Ferienzeit, das kommt auch noch hinzu. Also es sind halt auch viele Leute gar nicht zu Hause und unterwegs. Gut, die Frage ist halt, was gibt es für Alternativen? Man hätte es absagen können, wäre wahrscheinlich auch keine Lösung gewesen. Aber ich glaube, das wird sowieso eine sehr, sehr holprige neue Saison auch. Der eine Punkt ist, dass das wurde heute irgendwie schon mal kundgetan, dass wohl Arsenal und auch Liverpool verzichten werden, beim Community Shield mit der besten Elf zu spielen, was ja auch eigentlich illusorisch quasi ist, jetzt den Leuten irgendwie mal 3 Wochen Pause zu geben und dann gleich wieder so ein Spiel zu machen. Das ist, glaube ich, nicht so ideal. Dann wird es unter Umständen eventuell so sein, dass wenn Mannschaften in den europäischen Wettbewerben weiterkommen, die eine längere Pause bekommen. Das wird Chelsea in der Champions League wahrscheinlich nicht sein, weil da Bayern sehr wahrscheinlich weiterkommt, / schon so gut wie durch ist. Aber Manchester City und auch United in der Europa League, wenn die halt zu diesen Endturnieren kommen, bekommen die mehr Zeit. Das heißt, die fangen auch später erst mit der Saison an. Wenn man gegen einen der beiden Mannschaften spielt, startet man eventuell auch später in die Saison, oder Spiele müssen nachgeholt werden, und das alles vor dem Hintergrund, dass die Pandemiesituation ja einigermaßen so handelbar bleibt, dass man die Saison dann auch durchziehen kann. das wird alles sehr, sehr spannend. Von daher denke ich, wird auch noch genug Fußball ab September zu sehen sein. Deswegen mache ich ab 4.8. 23 Uhr mal 2-3 Wochen Fußball live frei zumindest. Ich verfolge ja trotzdem, was es so alles bei uns gibt und das dürfte einiges sein. Gut, jetzt kommt die absolute Gretchenfrage auf der Skala von 0 bis 10, von 0 sehr unwahrscheinlich bis 10 sehr wahrscheinlich. Aubameyang Vertragsverlängerung. Deine Prognose stand Montagabend 21 Uhr und ein paar zerquetschte.
8. Oh. Und das ist nichts, was ich jetzt, also die 8, zu der komme ich nicht jetzt. Ich habe schon während des Spiels hat meine Frau mich gefragt, ja, oder Aubameyang, bleibt er jetzt bei euch? Und dann habe ich gesagt, da stand es noch 1-0 für Chelsea. Da habe ich gesagt, wenn wir das gewinnen, dann bleibt er bei uns. Wenn wir das verlieren, geht er. Also deshalb, die 8 ist durchaus schon in einer Situation gewachsen, in der wir eigentlich noch 1-0 zurücklagen. Ja, okay. Also von daher, ich glaube 8.
Gut, wie geht man jetzt quasi jetzt taktisch mit den nächsten Wochen um? Eigentlich müsstest du ja sozusagen alles versuchen, so eine Art Anker zu setzen quasi erstmal. Das kann ja nur die Vertragsverlängerung von Aubameyang sein, weil das würde den Aufbruch so ein bisschen signalisieren. Das würde vielleicht auch anderen Spielern zeigen, aha, okay, der wichtigste und beste Spieler der Saison, der Premier League fast, verlängert bei dem Verein. Da geht offensichtlich was. Also müsste man auch eigentlich, bevor man irgendwie groß weitere Transfers sichert, erstmal die Aubameyang-Sache, also entweder eintüten oder zu dem Ergebnis kommen, dass man sie nicht eintüte, weil das natürlich dann auch sozusagen noch ein bisschen den weiteren finanziellen Spielraum setzt. Wie lange wird man da sich Zeit geben? Eine Woche?
Also ich glaube nicht lange, weil ich glaube, dass man halt vorher schon einiges an Gesprächen geführt hat. Also ich glaube nicht, dass das jetzt eine Situation war, die ja bisher auf Eis war, sondern natürlich noch einige Parameter, insbesondere halt so eine Thematik wie Europa League Teilnahme oder neben nicht, als gewisse Unbekannte halt im Rahmen der Verhandlungen.
Sprich, du glaubst, es sind quasi alle Szenarien schon vorbereitet worden und wo dann nur noch drin stand, okay, gut, wir sind jetzt in der Situation oder in der.
Genau, und dann wird man also mit dem Szenario wird man dann weiter verhandeln, insbesondere bei Gehaltsfragen etc., wo man halt gegebenenfalls jetzt natürlich ein bisschen vielleicht noch mehr bereit ist, ein bisschen noch was draufzusatteln und Aubameyangs Forderungen entgegenzukommen. Ich glaube, dass das so agiert worden ist. Also man wird jetzt nicht bei Null anfangen. Das wäre nicht nur naiv, sondern das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen.
Arteta hat ja gesagt, irgendwie diese Woche wäre es gut, wenn man es irgendwie entscheiden könnte, wie es weitergeht. Ja. Gut, das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist natürlich weitere Neuzugänge und auch Abgänge.
Ja, ich glaube, dass vieles, was bisher an wenigen Meldungen kam vor dem Finale, hauptsächlich darin begründet war, dass man halt erstmal gucken musste, wo steht man, was kann man machen. Auch da werden sicherlich verschiedene Optionen an Spielern, die man dann angehen würde, besprochen worden sein. Man wird mit einigen auch schon gesprochen haben. Dafür sind halt viele Namen schon zu lange im Gespräch und auch zu konkret jetzt wieder im Gespräch, dass man das verneinen könnte. Aber ich glaube, man wird sich jetzt nochmal, ich glaube, Meeting oder Board-Meeting mit Arteta ist morgen. Dann wird man sich, glaube ich, nochmal genau fokussieren jetzt, weil man muss halt schnell handeln. Was oder wen setzt man in der Prioritätenliste nach ganz oben? Welche Position? Was ist zum Beispiel mit der Leihe von Ceballos? Wird man oder kriegt man das hin, ihn noch ein Jahr zu behalten?
Wäre das denn aus deiner Sicht sozusagen die zweite Priorität, die man machen müsste?
Ich glaube, es wäre wichtig, weil man halt daran gemessen auch schauen muss, wie baue ich dann darum noch jemanden, der vielleicht noch das kreative Element mehr rausbringen kann oder nehme ich ihn weiter nach vorne, schütze ihn dann ein bisschen weiter nach hinten. Das sind ja alles so Fragen wie gehe ich damit um oder was bedeutet das für meine weitere Strategie? Und da muss man dann halt auch schauen. Ich denke mal, man wird mit Real Madrid schon vorher auch gesprochen haben, weil die Situation bei Real ja auch schon seit längerem eigentlich relativ klar ist, wo sie hin wollen, was sie oder was sie generieren möchten an gewissen Transfereinnahmen, sodass die Chancen da sicherlich nicht schlecht stehen und die letzten Wochen auch Ceballos so ein bisschen von dem, ich will unbedingt zu Madrid zurück, hin zu, ich will ich eigentlich doch nicht, getrieben haben. Und er gemerkt hat, dass er eigentlich ganz, ganz guter Teil dieser ganzen, des ganzen Arteta-Systems geworden ist. Also von daher denke ich, das kann oder wird sicherlich auch ein Spieler oder eine Entscheidung sein, die relativ weit oben auf der Agenda steht in Bezug auf weitere Transferentscheidungen.
Gut, also Aubameyang, Ceballos, so ein bisschen die beiden offenen Sachen, wo man eigentlich auch eine klare Vorstellung davon hat, was man finanziell stemmen kann und in was man sozusagen anbieten kann quasi im Sinne von nochmal einen Dreijahresvertrag und eine Verlängerung der Leihe um ein Jahr, sowas in der Richtung. Und dann die ganze Liste potenzieller Abgänge, die lang ist, wo man halt sagt, okay, gut, ja, in gewisser Weise müssten wir vielleicht auch Geld generieren und wir könnten eventuell Spieler abgeben. Das geht von Mustafi, Kolasinac, Holding eventuell auch, über, ja, Maitland-Niles, Cedric, Lacazette,
ja, gut, Cedric,
Özil, Gendouzi.
Cedric hat man ja gerade erst geholt. Ich glaube, der wird nicht auf der Liste stehen.
Wäre auch ein ganz gutes Backup eigentlich für so Europa-League-Spiele. Ja,
also ich denke mal, Hauptfokus wird Gendouzi in jedem Fall sein. Der übrigens schon im Urlaub war, der nicht im Stadion war. Gleiches gilt für Özil, der, glaube ich, immer noch, der schon 4 Tage vorher in der Türkei war, aus welchen Gründen weiß Gott. Bei Özil
wird. Wir haben übrigens auch noch Mohamed Elneny unter Vertrag, da habe ich aber gelesen, soll wohl eine Verlängerung bzw. erneutes Leihgeschäft mit der Türkei, Trabzonspor.
Ja, also bei Özil, wie gesagt, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wird es halt sehr, sehr schwer. Aber Gendouzi.
Ja, der Berater hatte gesagt, er setzt das dann irgendwie ab. Ja. Ich meine, es ist einfach traurig.
Ja, definitiv. Und bei Gendouzi wird man halt, glaube ich, hauptsächlich versuchen, ihn in irgendeinen Deal zu inkludieren, den man möchte. Und quasi Spieler plus Cash. Variante. Ich glaube, dass...
Ich bin da sehr skeptisch, dass irgendjemand einen Gendouzi haben möchte.
Die Frage, ob das funktioniert, ist, steht ja auf einem anderen Blatt, aber ich glaube, das wird das Hauptziel sein, weil wenn man einen Spieler, der wo augenscheinlich schon irgendwo im Urlaub war, der nicht mal, ich meine, selbst Saliba war mit im Stadion. Gut, der hat also auch schon mit trainiert jetzt die letzte Woche, oder letzten 2 Wochen, aber trotzdem, er gehört offiziell irgendwie gefühlt auch noch nicht zum Kader dieser Saison. Also, da hätte man ja jetzt auch sagen können, naja, gut, aber auch er hat sofort gesagt, ich bin hier Teil der Gruppe und dann ein Spieler, der...
ist schon traurig, ja.
Das muss man, also das spricht Bände halt, finde ich. Und naja, dann wird man halt sehen, kann man damit halt eine Kombination schaffen, in der man irgendeinen Spieler bekommt, den man vielleicht im Visier hat, gerne haben möchte, wäre die optimale Lösung, keine Frage.
Was halten wir von den Gerüchten von einer Verpflichtung von Willian?
Kommt auf die Kondition.
Ablösefrei natürlich, halt von Vorteil, aber wenn ich halt wieder lese, Gehalt und 3 Jahre.
Ja, also ablösefrei klar, aber ich meine, es kommt natürlich auch auf die Konditionen an über die 3 Jahre, was du da investieren musst. Und wenn man die Statistiken anguckt, kann man jetzt nicht sagen, er ist irgendwie über den Zenit. Also er hat eine super Saison gespielt. Er kann sicherlich auch den jungen Spielern in diesen in der Position auch noch sicherlich viel geben. Die Frage ist halt nur, was gibst du ihm für einen Vertrag, zu welchen Konditionen? Ich glaube, das ist meiner Meinung nach das einzige Bewertungskriterium, um einen solchen Transfer als gut oder schlecht einzustufen.
Dann ja auch generell die Frage, wer von den Jungen eigentlich dabei bleibt in der neuen Saison? Also ich denke, man dürfte relativ sicher sein, dass Saka, Nelson und Nketiah und ziemlich sicher dabei sind. Bei Willock bin ich mir noch nicht so sicher. Weiß man nicht. Kommt jetzt aber vielleicht mit Europa League, wo man sagt, okay, gut, Europa League, Ligapokal, ist ja auch noch alles. Dann Smith Rowe, genau, kommt aus vom Leihgeschäft zurück. Ich denke, den wird man häufiger sehen. könnte ich mir vorstellen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, gut, heute habe ich gelesen, Balogun wird definitiv gehen, weil wo auch Angebote von anderen Teams da sind. Und ja, dann, ja, wie gesagt, das A und O ist, dass man halt Spieler noch verkauft, weil auch der Kader sonst schlichtweg zu groß ist. Wenn man sich anguckt, wer da alles auf der Bank sitzt, Sokratis, der ja praktisch nicht spielt, ein Kolasinac, ja, gut. Es ist halt auch nicht der Aufbruch, verkörpert nicht den Aufbruch.
Definitiv nicht. Da muss man jetzt klare Entscheidungen treffen und ich denke, Arteta weiß genau, was er will. Also dafür kennt man ihn jetzt schon gut genug, auch im Rahmen der Trainertätigkeit jetzt bei uns innerhalb der letzten Monate, dass man wirklich gezielt sagen kann, er weiß, was er will, was er für einen Spielertyp will und was für Spielertypen er braucht. Und deshalb wird er auch da schon Entscheidungen getroffen haben. Das heißt nicht, dass sie ihm nicht vielleicht schwer fallen, weil die Spieler vielleicht auch mitgezogen haben im Rahmen dieses Saisonendspurts. Aber trotzdem werden die Entscheidungen da klar getroffen werden.
Gut, ja, es bleibt also interessant und spannend. Mal gucken, wie die nächsten Tage sich da entwickeln. Ihr werdet es natürlich hier erfahren, entweder schriftlich im Blog und natürlich auch fernmündlich hier in der Analyse in einer der nächsten Ausgaben. Saisonstart ist am 12. September. Wenn ich richtig informiert bin. Genau. Also in guten 6 Wochen. Es geht dann Schlag auf Schlag wieder. Man wird ja auch sowieso etliche unter der Woche Spiele haben müssen und dabei weiß man dann noch gar nicht, wie das sozusagen weitergeht mit Champions League und Europa League. Also in Wettbewerb in einem Land, wo man unter sich ist, halte ich ja noch für durchführbar im Herbst und Winter, aber so paneuropäische Sachen. Man wird sehen. Gut, ja, dann schließen wir mal Episode 143 an dieser Stelle. Machen wir einen Haken hinter die Saison 19/20. Wir können jetzt ganz viele Highs und Lows noch raussuchen und Spieler der Saison küren, aber es fühlt sich irgendwie auch nicht wie der Abschluss einer Saison an. Deswegen sparen wir uns
bleiben
das.
Bleiben wir bei dem High und das ist der 14. FA Cup-Titel.
Eben, genau. Deswegen die Spieler, die diese Saison getragen haben, die kann man ja auch an einer Hand abzählen. Martinez, Aubameyang, Saka,
Leno. Ja, Chaka.
Aber auch nach tiefem Tal sozusagen.
Aber umso beeindruckender eigentlich.
Ja, und das ist ja jetzt auch sozusagen mein Hinweis und meine Würdigung noch zum Abschluss. Es wird dann endgültig Zeit für das Beflocken des Trikots mit Kieran Tierney.
Oh ja, auf jeden Fall.
Megaspieler. Ich glaube, da werden wir sehr viel Freude dran haben und er wirkt immer noch so ein bisschen, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie despektierlich, wie so ein bisschen so ein kleiner Schuljunge, der sieht immer so angestrengt auch aus. Ne? Ja, aber
geiler Typ, einfach nur ein geiler Typ.
Ja. Allein auch dann eben das Foto mit dem Mittelfinger in der Kabine nach dem Einzug ins Finale. Sehr, sehr gut. Also, ich denke, bei allem Kritik, die man üben muss und auch sollte und auch darf, gibt es durchaus viele, viele positive Entwicklungen. Und jetzt geht es, die irgendwie zu konservieren und zu festigen und auszubauen in der neuen Saison. Es wird also interessant und spannend.
Genau, wir bleiben natürlich am Ball für euch.
Genau, deswegen Kontaktdaten kennt ihr ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare, Kritik etc. habt. Ich weiß, uns werden etliche Zuschriften regelmäßig zugestellt bezüglich, wann kommt der Podcast zu Spotify. Also es gibt eine lange Liste von Dingen, die mit diesem Podcast passieren sollen und die dann aber irgendwie nicht in Angriff genommen werden, weil schlichtweg andere Dinge momentan gerade noch wichtiger sind. Aber, und das ist ja immer ein Freizeitprojekt hier, deswegen passiert so viel, wie es die Zeit quasi zulässt, aber nehmen wir natürlich eure Hinweise alle ernst und gucken uns die auch an und b, sind wir natürlich selbst damit beschäftigt, das Ganze entsprechend weiterzuentwickeln. Kann aber immer nur so weit und so schnell gehen, wie es quasi die Zeit zulässt und alle anderen Verpflichtungen, die man so im Alltag hat, erledigt sind. Anyway, Kontaktdaten, denkt dran, per E-Mail germangunners@googlemail.com Auf Twitter sind wir @GermanGunners und @Medispolis. facebook.com/GermanGunner ist unsere Facebook-Seite. GermanGunners.com ist das Blog und in die Hangouts-Gruppe kommt ihr auch rein. Da wird fleißig diskutiert und sich ausgetauscht, indem ihr am besten einfach eine kurze Mail zur formlosen Aufnahme ins Netzwerk schreibt an germangunners@googlemail.com. Gut, dann, ja, zum Glück reden wir hier über einen Pokalsieg in dieser Episode 143. Ende gut, alles gut. In diesem Sinne, ja, gucken wir mal, wann wir uns wiederhören. Wir versorgen euch auf alle Fälle mit allen wichtigen News und Informationen in den nächsten Wochen, bis es dann am letzten Augustwochenende mit dem Community Sheet gegen Liverpool zumindest offiziell wieder mit der Saison losgeht. Es ist quasi vor der Haustür. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören die gesamte Saison über, die ja etwas länger gedauert hat als gewohnt. Vielen Dank für eure Fragen, für Feedback, ja, fürs Zuhören und fürs Dasein. Es war ja nicht so einfach, aber es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und auf eine neue Saison dann 2020, 2021. Bis dahin, tschüss.
Wir hören uns. Ciao.